Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Diplompsychologe und Kindeswohlexperte Dr. Stefan Rücker besucht mich erneut im Podcast und heute sprechen wir darüber, wann und wie Eltern eine Trennung vermeiden und ihre Partnerschaft erhalten können. Moin, Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Moin.
Sehr gern. Wir haben ja einige Folgen diese Season vor und heute fangen wir zeitlich ganz vorne an, weil eigentlich geht es in meinem Podcast ja darum, wie Eltern nach einer Trennung die Familie wie auch immer geartet erhalten können. Aber heute fangen wir früher an, überlegen uns, Sie vor allem, ob denn nicht ab und zu auch mal eine Trennung vermieden werden könnte bei Paaren mit Kindern, was da möglich ist, wenn man während der Beziehung merkt, man ist nicht mehr so glücklich, man hat aber eben Kinder zusammen. Wie kann es weitergehen, eben möglicherweise auch zusammen? Und bevor Sie mir da Ihre Erfahrungen und Expertise mitteilen, vielleicht erstmal ein paar Zahlen vorab. Wie viele Paare mit Kindern trennen sich denn so? Gibt es da überhaupt zuverlässige Zahlen oder gibt es die nur für Verheiratete?
Ja, die Scheidungsstatistik, die ist recht eindeutig. Wir verzeichnen in den letzten Jahren 120.000, 125.000 minderjährige Kinder, deren Eltern sich scheiden lassen. Und dann kommt aber noch eine Zahl dazu. Also wir haben jetzt eine Scheidungsquote von 38% etwa. Das ist ziemlich niedrig. Also im Vergleich, im historischen Verlauf ist das wirklich ein Tiefpunkt jetzt gemessen an den letzten 25 Jahren. Die Scheidungsquote war schon deutlich höher. Also 38% klingt hoch, ist allerdings niedrig, wobei wir hier natürlich noch gar nicht berücksichtigen können, wie viele Paare sich denn trennen ohne Trauschein. Aber da darf man vermuten, dass die Trennungsquote bestimmt so hoch ist wie die Scheidungsquote, wenn nicht sogar viel höher. Denn die Auflösung einer Partnerschaft ohne dieses formale Kriterium der Eheschließung ist natürlich noch ein bisschen einfacher. Und das wird aber nicht verzeichnet. Also wenn man jetzt eine Verbindung eingeht und die dann auflöst, dann meldet man sich ja nicht irgendwo bei einer Behörde und sagt, wir sind nicht mehr zusammen. Deswegen kann man so eine Zahl nur annähern. Ich vermute, es gibt also begründete Annahmen, dass zu glauben, dass über 50% der Paare ohne Trauschein sich dann trennen, bevor die Kinder 18 Jahre alt sind. Also mit minderjährigen Kindern. Und das sind dann 120.000, 125.000 Scheidungskinder pro Jahr. Und bei 785.000 sogenannten Lebendgeburten jährlich, wo dann ein Drittel mit nicht verheirateten Eltern verbunden ist, kann man also vermuten, dass nochmal eine so hohe Zahl dazukommt, sprich 250.000, vielleicht sogar 300.000 minderjährige Kinder, wo sich die Eltern dann pro Jahr scheiden lassen oder eben trennen. Aber so ganz genau kriegen wir die Zahlen nicht auf den Punkt. Ich denke aber, die Einschätzung 250.000, 300.000 Kinder pro Jahr ist schon ziemlich realistisch.
Also es lohnt sich durchaus, darüber zu reden. Gibt es denn auch Erhebungen oder Zahlen, wann Eltern sich trennen, also zeitlich gesehen? Man hört ja oft, ich höre das auf den Mediationen, aber auch so aus dem Umfeld, so nach dem zweiten Kind wird es schwierig. Gibt es da Zahlen zu oder Erfahrungswerte?
Bei den Scheidungen ja. Da lassen sich die Eltern dann im Alter der Kinder zwischen 8 und 12 Jahren scheiden. Da ist dann das zweite auch schon geboren worden. Also das passt ganz gut auch zur Praxiserfahrung. Bei den Trennungen wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Wir vermuten, dass die Kinder dann noch jünger sind, beziehungsweise dass sich dann nach einem Kind getrennt wird. Kann man kompliziert approximieren. Solche Einschätzungen muss man nicht unbedingt vertiefen hier. Aber das ist wahrscheinlich ein Spezifikum bei Scheidungen, dass eben meist zwei Kinder vorhanden sind, wobei das Erstgeborene im Alter zwischen 8 und 12 ist.
Und das zweite dann, kann man da auch eine Altersspanne angeben oder ist das nicht sinnvoll?
Doch, also statistisch wird ja das zweite meist 2,5 Jahre nach dem ersten geboren. Und dann ist es so, dass also das zweitgeborene Kind irgendwo im Alter zwischen 6 und 10 liegt.
Ich habe mal eine Frage, wie Sie das einschätzen. Man liest ja ganz oft so Generationen beziehungsunfähig und so, die Eltern trennen sich heute leichtfertig und früh. Das erlebe ich ganz anders in meiner Praxis, aber auch in meinem privaten Umfeld. Ich kenne ganz viele Eltern, die sehr lange ziemlich unglücklich in Beziehungen bleiben, aus ganz vielen Gründen, aber nicht zuletzt auch wegen der Kinder. Wie erleben Sie das?
Es ist, glaube ich, ein Zeitgeist auch dazu zu stehen, dass man einander nicht mehr versteht und dass man sich dann auch lösen darf. Und wenn man das auch noch konstruktiv tut, was natürlich die Herausforderung ist, wenn man Konflikte hat, die ja dann zur Trennung führen und nicht, weil man sich gut versteht, dann halte ich das für völlig legitim, insbesondere vor dem Hintergrund, da wir wissen, dass Spannungen auf der Elternebene auch Hauptgründe sind für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen Belastungen bei Kindern. Das heißt, dann krampfhaft festzuhalten, weil es vielleicht ein gesellschaftliches Ideal gilt oder gibt oder dass man halt einer Norm entsprechen möchte, einem Bild, ist nicht der richtige Weg, gerade wenn man auf das Kindeswohl schaut. Ich glaube auch, dass viele Eltern versuchen, ihre Verbindung zu retten. Vielleicht machen sie das nicht immer konstruktiv, nicht immer auf dem richtigen Weg, aber ich glaube schon, dass Eltern nicht leichtfertig ihre Verbindung auflösen, insbesondere dort, wo auch Kinder vorhanden sind. Also da würde ich sagen, das ist so nicht. Aber ich meine schon, dass die Zahl der Scheidungen und Trennungen größer geworden ist, wenngleich ich eben gesagt habe, also im Verlauf der letzten 25 Jahre haben die Scheidungen abgenommen, aber parallel wahrscheinlich die Trennungen zu. Es gibt auch nicht mehr so viele Eheschließungen wie vielleicht noch vor 40 oder 50 Jahren, das muss man dazu sagen. Und nicht nur an Absolutzahlen, sondern auch an Relativzahlen. Das heißt also, weniger Paare gehen heute noch die Ehe ein, als das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Ich halte es aber trotzdem für vernünftig, wenn man erkennt, dass man nach Rettungsversuchen keine Chance mehr hat, sich dann auch zu trennen und das vielleicht sogar in Frieden, um das Beste für die Kinder zu erreichen. Und eins muss man ja sagen, natürlich sagt man dahin, dass Kinder immer die Leidtragenden sind, wenn Eltern ihre Verbindung auflösen. Das stimmt auch so. Aber in 7 von 10 Fällen, in Anführungszeichen Fällen, remittieren ja die trennungsbezogenen Belastungen bei den Kindern. Die nehmen ab, wenn die Eltern die Trennung vernünftig auskleiden. Ja, das soll jetzt keine Werbung für Trennung sein, das ist klar. Aber es ist auch nicht hilfreich, an einer Beziehung festzuhalten, die Kraft nimmt, die Lebensqualität raubt und die Kinder belastet und die Eltern gleichermaßen. Da soll man noch versuchen, einen konstruktiven Lösungsweg zu finden.
Was sind denn die typischen Trennungsgründe?
Wir haben eine Studie durchgeführt im letzten Jahr. Die Top 3 sind natürlich einmal, ich nenne es mal etwas blumig flüchtige Indiskretion, also dort, wo Parallelbeziehungen aufgebaut werden, wo ein Seitensprung stattgefunden hat, ja. Da ist die Trennung dann sehr häufig auch sehr drittig. Dann haben wir einen Mangel an Achtsamkeit, Wunsch, ja, Konflikte, dahinter steckt oft ein Kommunikationsproblem oder Kommunikationsprobleme. Das heißt, wir reden aneinander vorbei. Er versteht mich nicht mehr, sie hat kein Verständnis mehr für mich. Und das ist gleichsam aber auch die Chance, wenn man weiß, dass das die Trennungsgründe sind. Das deckt sich auch mit meiner praktischen Erfahrung, kann man hier natürlich auch direkt ansetzen. Und ich habe schon häufiger auch mal Paare begleitet, tatsächlich auch auf dem Weg zur Scheidung, die dann aber kurz vorher festgestellt haben, nee, eigentlich haben sie doch noch gemeinsam Boden. Nämlich da, wo man dann ein bisschen übt, wie man miteinander spricht, wie man vielleicht auch ein bisschen offener wird für die Bedürfnisse des anderen, wo man Achtsamkeit entwickelt, da kann es tatsächlich auch weitergehen.
Und wenn jemand jetzt unsicher ist, ob eine Trennung der richtige, passende Schritt ist oder beide sich unsicher sind und sie sagen gerade zum Beispiel Außenbeziehungen oder sie nennen es Parallelbeziehungen, können Anhaltspunkt dafür sein oder können auch einen Ausschlag geben für eine Trennung, auch wenn die Beziehung weitergeführt werden möchte, vermutlich dann erst recht. Was haben Sie denn für Ihre Orientierungspunkte oder Anhaltspunkte für uns? Wann kann es besser sein zu gehen? Danach werde ich noch fragen, wann immer noch Raum für Hoffnung ist. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Wann ist es denn oder wann ist unumkehrbar so viel passiert, dass es keinen Weg zurückgeben kann oder unwahrscheinlich ist, zurück zu einer einigermaßen glücklichen Beziehung, nicht zum unter einem Dach leben, aushalten?
Unumkehrbar ist so ein Weg, wenn Dinge stattfinden, die nicht verzeihlich sind. Also zum Beispiel Betrug oder zum Beispiel Gewalt oder andere Vorkommnisse, die eine Beziehung so schwer belasten, dass man eigentlich nicht sagen kann, das vergebe ich dir jetzt, das verzeihe ich dir. Und da sind dann, wie gesagt, die Highlights eben der Betrug, das Fremdgehen, die Parallelbeziehung oder eben auch häusliche Gewalt oder auch sexueller Missbrauch. Da ist es oft nicht mehr erträglich, dann auch in der Verbindung zu bleiben. Und dann ist es auch gesund, die Verbindung zu lösen. Wo hat man noch Möglichkeiten, an der Beziehung anzuknüpfen?
Bevor wir zu den Möglichkeiten kommen, würde ich noch mal gern da kurz nachfragen. Mir erzählen ganz viele Eltern in der Mediation, dass ihr Sexualleben schon auch wieder spätestens nach dem zweiten Kind eingeschlafen ist. Und gleichzeitig sind die aber ein ganz tolles Elternteam. Und da frage ich mich oft, also ohne dass ich da irgendwie Ideen hätte, wie man das anders gestalten könnte. Aber manchmal denke ich mir, ach, ist eigentlich schade, weil die sind so eine tolle Familie, können sie natürlich auch unter 2 Dächern bleiben. Aber kann es nicht sein, dass nach einer längeren Beziehung das auch dazugehören könnte? Oder bin ich jetzt auf ganz dünnem Eis? Sagen Sie mal lieber was.
In menschlichen
Eben nur Beobachtungen wieder.
In menschlichen Beziehungen geht es ja meist um Bedürfnisbefriedigung. Ja? Und gerade auch in Verbindung mit Kindern als Familie, wo man einfach prüfen muss, wie ist es denn im Saldo? Schaffe ich es denn auch, mich zu verwirklichen? Kann ich leben, wie ich es möchte? Werden meine Bedürfnisse befriedigt, auch in sexueller Hinsicht? Wenn es dazu kommt, dass eine Seite sich aus dieser Aktivität zurückzieht und kein Bedürfnis mehr hat, dann kann man natürlich einiges versuchen, sag mal, diesen Bereich zu reaktivieren, wiederzubeleben. Da kann man ja fantasievoll und kreativ werden und gemeinsam herausfinden, was einem gefällt, damit man wieder Interesse hat, körperliche Nähe miteinander zu teilen. Wenn es so ist, dass sich eine Seite völlig versperrt, kein Interesse mehr hat, möglicherweise auch biologisch bedingt, da gibt es auch Paare, die sagen dann, wir lieben einander, das ist ein Punkt, die Sexualität ist ein Punkt, an dem soll es aber nicht scheitern und die sprechen sich wechselseitig frei. Das heißt, er oder sie haben dann auch die Möglichkeit zu einer extra Paarkopulation, auch ein bisschen künstliches Wort, aber also dann außer beziehungsbezogen dann die Bedürfnisbefriedigung auf körperlicher Ebene zu erreichen. Auch das gibt es, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist zweitrangig erstmal, aber das ist für manche Paare auch ein Lösungsweg, weil einfach zu viel auf dem Spiel steht, gerade hier Familie. Und wenn sie sagt, ich habe kein Interesse daran, mit dir zu schlafen oder umgekehrt, du darfst dieses Bedürfnis anderweitig befriedigen. Ich möchte nichts davon wissen, wie ein Paar, das ich über eine ganze Weile begleitet habe, wo das hervorragend funktioniert, dann ist das auch ein legitimer Weg, mit diesem vermeintlich erstmal nicht lösbaren Konflikt umzugehen. Aber das ist natürlich etwas, da muss klar sein, dass später keine Eifersucht entsteht, keine Vorwürfe entstehen. Das muss gut reflektiert sein, das muss man sich erstmal in Sensu vorgestellt haben. Und wenn das dann keinen Schreck mehr aufweist, dieses Szenario, diese Vorstellung, dann ist das für manche Paare tatsächlich auch eine Lösung.
Und wie ist es denn mit Konflikten oder Diskussionen? Prinzipiell sind die ja weder gut noch schlecht, nur wenn die immer wieder stattfinden, auch vielleicht so sich wiederholenden Themen ohne Klärung, wann ist denn da ein Punkt erreicht, Ihrer Erfahrung nach zu sagen, ich kann es jetzt auch nicht zum 100. Mal ansprechen oder mich damit abfinden, dass das ungeklärt ist? Haben Sie da vielleicht ein paar Gedanken für uns?
Das hängt von der Leidensfähigkeit und vom Leidensdruck der Elternteile ab. Also wenn ich damit leben kann, dass ich nicht verstanden werde, und wenn ich sage, das ist ein geringeres Gut als der Rest, der unsere Beziehung ausmacht, dann kann man das akzeptieren. Wenn ich, also Menschen wollen verstanden werden, ja, egal ob sie im Recht sind oder nicht, Menschen wollen erstmal verstanden werden. Wenn ich darunter leide, nicht verstanden zu werden, dann kann das tatsächlich auch zu einem Punkt führen, wo ich sage, ich finde mich hier nicht wieder und ich kann auch keine Kraft mehr erleben in dieser Beziehung, sondern ich verliere Kraft und Energie und es tut mir nicht gut. Manchmal gibt es dann auch somatoforme Beschwerden, man fühlt sich nicht gut, die Stimmung leidet. Wenn man erkennen kann, dass man über einen erheblichen Zeitraum versucht hat, Beziehung zu retten und dies aber wenig Erfolg gezeigt hat, dann ist es auch fair, offen anzusprechen, dass man möglicherweise den Rest seiner Zeit nicht miteinander gehen möchte. Aber auch aus der Erfahrung heraus sehr häufig hilft es schon, wenn man den anderen einmal in seinen Bedürfnissen anerkennt. Und das ist so leicht dahingesagt und da ist so viel emotionaler Sprengstoff darin. Aber Paare tun gut, wenn sie einander erst einmal anerkennen, auch in ihren Bedürfnissen, in ihren Problemlagen, in ihren subjektiven Präferenzen. Wenn man zulässt, dass Menschen verschieden sind und wir haben 8,2 Milliarden Erdenbewohner, es wäre ja langweilig, wenn die alle so wären wie man selbst. Ja, wenn man also erkennt, da ist jemand, der ist anders, der hat andere Bedürfnisse und das ist nicht gut oder schlecht, das ist erst einmal so, dann ist das eine sehr gute Grundlage dafür, tiefer auch in die Konfliktklärung hineinzugehen und vielleicht auch zu verstehen. Und letzten Endes, das ist meine Erfahrung aus der klinischen Praxis, auch aus der Paartherapie, Menschen wollen einfach nur verstanden werden. Und bei Männern und Frauen gibt es noch einen Riesenunterschied. Frauen möchten einfach auch nochmal sagen dürfen, was sie bewegt. Die brauchen nicht immer unbedingt dann aus dem Werkzeugköfferchen des Mannes einen Tipp, wie sie jetzt ein Problem lösen. Die wollen es einfach mal aussprechen dürfen, was sie bewegt. Und das ist ja manchmal eine ganze Menge im Vergleich zu Männern. Männer hätten dann aber ganz gern Hilfestellung, wenn sie sagen, dass sie an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen und wünschen sich Rat. So diese geschlechtsspezifischen Effekte erlebe ich auch häufig in der Praxis. Aber darum geht's, verstanden werden, angenommen zu werden und dann auf dem Weg möglicherweise auch ja Perspektivübernahme zu entwickeln für die Belange des anderen.
Bevor wir zu den Anhaltspunkten für Hoffnung kommen, noch eine Beobachtung zur Trennung. Wenn in der Mediation Paare vor mir sitzen, die getrennt sind, sind ja nicht immer alle getrennt, aber viele sind getrennt, erlebe ich es oft so, dass zumindest einem anzusehen ist, dass es für ihn oder sie eine gute Idee war, sich zu trennen, sage ich mal. Also die Person ist fühlt sich wohler in ihrem Leben und in ihrer Situation. Manchmal erlebe ich es aber auch, dass beide todunglücklich vor mir sitzen und ich mich dann frage oder mir versuche vorzustellen, wie konnten die vorher noch unglücklicher sein? Also ich stelle mir die Frage, Sie lachen schon, Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine, dass ich stelle mir die Frage, wird von der Trennung vielleicht ein positiver Effekt erhofft, der dann nicht eintritt?
Durchaus. Ich glaube schon, dass Trennung auch mit Hoffnung verbunden ist auf Besserung. Und dass Paare dann manchmal feststellen, dass es nicht der richtige Weg ist. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, ich habe mal ein Paar begleitet oder jetzt sogar zweimal, das lag sich dann weinend vor dem Gericht, vor dem Scheidungstermin in den Armen und hat es festgestellt. Also nee, das ist hier überhaupt nicht der richtige Weg. Wir wollen das eigentlich überhaupt nicht. Aber was fließt da mit? Also irgendwann gibt es ja den Point of No Return auch im Konflikt. Die funktionelle Autonomie der Motive, also dieser Effekt der Verstetigung meiner Argumentation, warum es nicht mehr nützlich ist, an der Verbindung festzuhalten, zumindest kognitiv und rational, während emotional doch noch ganz viel Substanz vorhanden ist. Dann aber auch diese stolze Barriere zu durchbrechen und zu sagen, ich will das eigentlich alles überhaupt gar nicht und ich stelle fest, ohne dich bin ich nicht glücklich. Wir haben unsere Konflikte. Aber wir haben nicht genug Fantasie aufgebracht oder vielleicht auch nicht die richtige Hilfe in Anspruch genommen, um unsere Konflikte zu lösen. Aber die Auflösung unserer Partnerschaft ist für mich nicht der beste Weg. Also diesen Schritt dann zu gehen und auch dann sich natürlich verletzlich zu zeigen, das gelingt manchmal gar nicht. Und dann hat man traurige Gesichter vor sich, Menschen, die dann mit einigem Entsetzen vor ihrer Tat stehen, sich dann getrennt haben, vielleicht schon in unterschiedlichen Haushalten leben, aber merken, nee, also richtig viel besser ist es nicht geworden. Und dann gibt es manchmal auch Jahre während der Ablösungskämpfe und Krämpfe, die alle belasten. Wenn man mit diesen Menschen arbeitet, stellt man fest, an manchen Stellen hätte man vielleicht diesen Weg etwas anders, etwas konstruktiver steuern können, dann wäre vielleicht auch einiges an Porzellan erhalten geblieben, das nun schon zerbrochen ist. Aber aus meiner Erfahrung heraus kann man, sofern Dinge nicht stattgefunden haben, die nicht verzeihlich sind, natürlich auch den Regress üben und wieder zurückkehren in eine befriedigende Partnerschaft, wenn beidseitig Offenheit da ist und auch natürlich die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion. Das kann man ein Stück weit herstellen, aber wir sind Menschen genug, um zu wissen, es gibt auch Persönlichkeiten, die können das nicht und die müssen dann traurig bleiben angesichts der Trennung, obwohl sie eigentlich nicht wollen.
Wir hatten ja auch im Vorgespräch über dieses Thema gesprochen. Dann hatte ich gesagt, dass nach meiner Erfahrung immer Hoffnung dann besteht, wenn beide wollen, also wenn beide bereit sind, was für die Beziehung zu tun, daran zu arbeiten und dass keine Hoffnung mehr besteht, wenn eine Person geht, aus bestimmt guten Gründen, aus ihrer, seiner Sicht. Das hatten Sie gerade gesagt, dass Hoffnung möglich ist. So ähnlich auch, dass wenn Menschen bereit sind, mitzuarbeiten und auch reflektieren können und was verändern können. Was können denn Eltern tun, wenn sie sagen, ja, wir wollen es nochmal versuchen? Es lohnt sich für unsere Familie, für uns beide, also nicht nur wegen der Kinder, aber die können ja eine gute Motivation sein. Was können die konkret tun?
Also Paarberatung in Anspruch nehmen, vielleicht sogar eine Paartherapie. Man braucht nicht für jedes Problem gleich eine Therapie. Nicht alle Problemlagen im Leben weisen klinische Bedeutsamkeit auf. Das muss man ja auch festhalten. Aber Paarberatung zum Beispiel ist ja etwas, das durchaus hilfreich sein kann. Manchmal müssen Eltern ja nur oder Paare nur lernen, wie man miteinander spricht, wie man vielleicht auch Bedürfnisse des anderen erkennt und auch befriedigt. Es gibt so eine witzige Analogie von einem Paar, das im Auto über die Autobahn fährt und wo dann eine Raststätte angekündigt wird und wo sie ihn dann fragt, ob er Lust auf einen Kaffee hätte. Und wo er sagt, nö, und weiterfährt. Tatsächlich aber hatte sie Lust auf den Kaffee, ist aber gar nicht verstanden. Ja, also wenn man den Menschen mal klar macht, es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede im Kommunikationsmuster, ist das manchmal ganz gut. Und dann denkt sie nicht, ach du roher Klotz, ja, du denkst auch gar nicht an mich. Und dann entwickelt sie auch keinen Frust, den sie vielleicht unterdrückt, sondern dann kann das tatsächlich ganz befriedigend werden, wenn sie lernen, miteinander zu reden. Also hier ist das Thema Kommunikation oder Achtsamkeit ganz wichtiges Erfordernis. Das kann man in einer Paarberatung lernen, wenn die Konflikte tiefer liegend sind. Also dort, wo tiefe Kränkungen stattgefunden haben, da würde ich schon eher die Paartherapie empfehlen. Weil die Therapie ist etwas, das heilsam sein kann, das es dann auch braucht, wie gesagt, wo auch tiefe Wunden vorhanden sind.
Was passiert in so einer Therapie?
Naja, Therapie ist immer verbunden mit klinischer Relevanz. Man sollte jetzt nicht leichtfertig, auch für seine Kinder übrigens, nicht einen Therapeuten aufsuchen, wenn hier keine klinische Bedeutsamkeit vorliegt, weil man natürlich gerade auch Kinder ein bisschen labelt und stigmatisiert als behandlungsbedürftig. Und ich denke sehr häufig, die Problemlage, mit der die Familie kommt, ist nicht klinisch relevant. Da braucht es einfach mal ein gutes Gespräch, da braucht es einen Impuls von außen. Dort aber, wo Persönlichkeitsstrukturen so konträr ineinander verhaftet sind, dass also beide selbst bei bestem Willen keinen Ausweg finden. Dort, wo vielleicht auch familiäre Konflikte mit einfließen aus den jeweiligen Schwiegerfamilien, wo also das gesamte System in Gefahr ist und belastet, da ist es schwierig für einzelne Protagonisten dann einen konstruktiven Ausweg zu finden, weil die Gemengelage einfach verhärtet ist und wo auch die Ursachen möglicherweise gar nicht mehr aufzuklären sind. Wenn es so komplex ist, würde ich eher schon eine Therapie empfehlen, vorausgesetzt, es lohnt sich wirklich an dieser Verbindung festzuhalten. Es gibt auch Konstellationen, wo ich kein Trennungsberater bin, aber sagen, ihr habt hier so wenig gemeinsam Boden, so wenig Schnittmenge. Man sollte nicht zwanghaft festhalten. Es gibt natürlich Menschen, die leben vom Konflikt. Die wollen gar nicht, dass man ihnen den Konflikt nimmt. Auch in der Paarbeziehung ist dann so pathologisch verwoben miteinander das Ganze. Da kommen die Menschen auch und die suchen nicht wirklich eine Lösung, sondern die suchen eine Projektionsfläche. Aber da, wo es sich lohnt, festzuhalten und wo wirklich komplexe Problemlagen bestehen, da ist dann die Therapie, die Paartherapie anzuraten.
Wenn Sie sagen, Sie sind kein Trennungsbegleiter, was bieten Sie Paaren an oder einzelnen Elternteilen?
Also zunächst mal versuche ich zu retten. Ich gehe immer mit dem guten Glauben dann in die Situation, dass man noch etwas tun kann. Aber oft sucht man ja auch nicht mehr den besten Weg, sondern das kleinere Übel. Das kann natürlich auch mal darin bestehen, zu sagen, ich halte Ihr Unterfangen für aussichtslos. Ich erkenne keine Schnittmengen mehr, keinen gemeinsamen Boden. Da gibt es dann tolle Konzepte, wie man damit umgeht, zum Beispiel auch von der Dorothea Bermann, die über Phasen dann Paare begleitet und das dann auch ganz toll auskleidet und behutsam vorgeht. Das ist dann manchmal auch der beste Weg. Das ist jetzt nicht meine Spezialität. Ich versuche dort, wo es geht, etwas zu retten, bin aber auch ehrlich natürlich, wenn ich erkenne, dass das aussichtslos ist.
Mit Dorothea Bermann habe ich ja 2 Podcast-Folgen aufgenommen. Ja. Jetzt kommt auch bald eine dritte, wenn unser Podcast erscheint. Jetzt gehen wir mal davon aus, die wollen zusammenbleiben. Machen wir uns hier zum Abschluss noch Happy End. Was machen Sie mit denen? Ich erlebe manchmal Eltern, die zusammenbleiben wollen, habe ich auch in der Mediation, sind ja nicht nur Trennungseltern, sondern auch entweder am Anfang der Beziehung oder in der Ambivalenz. Und die denken so, dass man so eine Kleinigkeit ändert und weitermacht. Und ich habe eher den Eindruck, dass man wirklich einen Neustart machen muss. Auch wie bei einem Team, ist ja auch eine Art Team, so eine Beziehung zu sagen, so, das hat nicht funktioniert oder hat sich so eingeschlichen, jetzt machen wir was ganz Neues. Und das Alte muss dann auch kritisch angeschaut werden. Wie gehen Sie davor?
Paare in der Krise brauchen korrigierende Lernerfahrung. Da haben sich ja über die Jahre Komplexe eingespielt, also beziehungsweise komplexe Muster, Automatismen, Reflexe, die es zu durchbrechen gilt. Ja, ich rate Paaren manchmal, also je nach Persönlichkeit, etwas vollkommen anders zu machen als bisher. Das kann also zum Beispiel bedeuten, dass man sich verabredet. Vielleicht wohnt man schon nicht mehr zusammen. Es gibt vielleicht schon auf der einen Seite eine kleine Wohnung. Sich verabreden zu einem Rendezvous, Rollenspiele durchzuführen. Ja, das ist in der Verhaltenstherapie das Mittel der Wahl, dass man etwas völlig neu probt. Das kann also bedeuten, sich auf ein Rendezvous einzulassen, den Korb zu packen und an den See zu fahren. Etwas, das man nie gemacht hat. Ja, das kann ein Weg sein, dass man eben erkennt unter bestimmten Skripten und Verhaltensregeln. Wir haben ja etwas erlebt, das wir uns vielleicht gewünscht haben, das wir nie realisieren konnten. Das haben wir gemacht. Und so kann man möglicherweise sukzessiv aufeinander zugehen, um neue, korrigierende, positive Lernerfahrungen zu machen, um sich zu zeigen, wechselseitig, wir können auch anders.
Was würden Sie denn Eltern, die uns zuhören, die uns einzeln zuhören oder vielleicht hören Sie den Podcast auch gemeinsam, so als Tipp oder Inspiration noch mitgeben wollen, wie sie an ihrer Beziehung arbeiten können oder vielleicht auch einen klärenden Abschluss finden können?
Beziehung ist ja selten etwas Kognitives, sondern fast immer etwas Emotionales. Und jeder von uns hat eine kleine Fachfrau oder einen kleinen Fachmann im Bauch, auf den hören. Auf den hören, wenn da libidinöse Verbindungen sind, zarte Gefühle, wenn da noch Romantik entstehen kann oder zumindest in der Vorstellung erlebt wird, dringend festhalten und versuchen, die Paarverbindung, die Paarbeziehung zu retten, insbesondere dort, wo es Kinder gibt. 100 von 100 Kindern wollen, dass die Eltern zusammenbleiben. Und wenn da Liebe ist, dann können die Konflikte gar nicht groß genug sein, als dass man sie nicht lösen könnte. Mit der richtigen Begleitung, bin ich überzeugt, lässt sich fast immer was retten.
Schöne Schlussworte, die ich einfach mal so im Raum stehen lasse. Wir nehmen ja auch noch eine weitere Folge dazu auf, wo Eltern sich Hilfe suchen können und auch einen dazu, was die Kinder brauchen während so einer Trennung, wenn es dann doch zur Trennung kommt. Dazu dann in weiteren Gesprächen. Erstmal vielen Dank für heute,
Herr Dr. Sehr gerne. Ja, freut mich, bis bald.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir Eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.